Berlin ist, wenn Humboldt zum Entdecken einlädt. Im großen Magazin der Berliner Morgenpost zur Eröffnung des neuen Humboldt-Forums. Mit den Ausstellungshighlights der besonderen Historie und Interviews mit den Machern. Das Magazin Das neue Humboldt-Forum. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
Die Avocado, die ich jetzt auch versuche zu vermeiden, also wenn es die jetzt mal irgendwo gibt, esse ich die mit, aber ich persönlich kaufe die jetzt nicht. Ist es aber, steht es immer noch im Keimzahlverhältnis jetzt, wenn ich dazu irgendwie die gleiche Menge an Fleisch zum Beispiel nehme. Also da habe ich einen exorbitant viel höheren Wasserverbrauch.
Ja. Wie alt bist du eigentlich?
40.
Siehst aus wie 23. Also diese vegane Ernährung, Schatz, wir müssen das sofort hier einführen.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Jawohl, und da sind wir wieder mit einer Mittwochsexpertenfolge. In diesem Fall wirklich Experte, muss ich nicht gendern. Liebe Gattin, wen haben wir uns denn heute, nachdem wir schon Bundesminister, Robert-Koch-Institutsvertreter, Eckart von Hirschhausen hier hatten, was haben wir heute für einen Superstar?
Wir haben hier einen Superstar aus unserem Wahlkreis. Schöneberg-Tempelhof, oder nee, Tempelhof-Schöneberg heißt das ja. Also Martin Ulrich ist hier.
Stell dich doch mal vor.
Genau, ich bin Martin Ulrich, kandidiere im Namen der Tierschutzpartei oder Partei Mensch, Umwelt und Tierschutz heißt es eigentlich richtig. Freue mich jetzt hier zu sein.
Sag mal, und überzeug mich doch jetzt mal, es gibt ja immer diesen Elevator-Pitch, ne? Du fährst mit mir jetzt 3 Stockwerke im Aufzug und in dieser Zeit musst du mich jetzt überzeugen, warum ich deine Partei wählen soll.
Wir sind in der Tat die einzigste Partei, also was für mich auch so ein bisschen so ein Grund war, dazu zu kommen und eigentlich, warum ich mir sozusagen auch keine andere Partei vorstellen könnte, ist, dass wir eigentlich die einzige Partei sind, die sich auch für Tierrechte einsetzt. Neben ganz vielen anderen guten Sachen, also bei vielen Sachen könnte ich jetzt vielleicht auch noch die eine oder andere Partei empfehlen, aber es ist wirklich, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, auch wenn das jetzt nicht exklusiv wir nur uns für Tiere einsetzen.
Das wäre jetzt so. Tier heißt alles, heißt Massentier, heißt Haustier, heißt Insekten. Jede Art von Tier.
Ja, da wäre jetzt so ein bisschen, da könnte man jetzt schon wieder kritisieren, wie beim Gendering, das wäre jetzt schon so leicht spezifische Ausdrucksweise. Also es gibt ja eigentlich kein Haustier in dem Sinne.
Okay.
Massentier. Eigentlich zählt der Mensch ja auch zur Gattung Tiere. Also wenn man es jetzt ganz politisch korrekt ausdrücken würde, dann wären es die nichtmenschlichen Tiere. Und da sind alle enthalten.
Wie hast du auch das gerade genannt?
Speziismus.
Wenn ich Tiere also kategorisiere in
genau, wenn wir sagen sozusagen, also im Grunde ist es sozusagen alles, aber wenn man jetzt mal so die ganz große Klassifizierung, wäre es der Mensch und Tiere. Das ist dann Speziismus.
Ja.
Also da geht es sozusagen schon los. Also ich nehme mich jetzt aus der Gruppe einfach raus und es gibt sozusagen wie eine Schlucht dazwischen, die nicht zu überwinden ist. Also wir und da drüben sind die anderen. Und das ist halt ein bisschen, also es gibt ja nicht die Spezies Mensch und die Spezies Tier, sondern es gibt Untergruppen und der Mensch ist am Ende ja, gehört auch zu dieser Gruppe, ist halt nicht menschliches Tier, sind sozusagen die anderen, wäre jetzt der korrektere Begriff. Und Massen Tierhaltung ist jetzt nochmal ganz was anderes, aber wir nehmen es jetzt mal zum Beispiel Gattung Nutztier oder, also Gattung ist auch Quatsch, mal wieder rausstreichen.
Nutztier.
Also Nutztier oder Haustier wäre jetzt eine Klassifizierung, die es ja in dem Sinne nicht gibt. Es gibt ja jetzt rein biologisch gesehen, gibt es ja kein Haustier oder kein Nutztier. Der Mensch gibt ihm den Begriff Nutztier, um es zu klassifizieren.
Und ein Schwein kann ja auch beides sein, wie wir von George Clooney wissen. Der hatte quasi ein Hausschwein.
Genau,
es
gibt ja per se, gibt es das ja, gibt es
in
Wild, in ein Haus, in,
Ich habe da neulich auch einen kleinen Vortrag drüber gehalten und wir haben ja dieses Anthropozän, also der Mensch im Mittelpunkt, der sich ganz wichtig hält und nimmt und
die Krone der Schöpfung.
Das ist ja etwas, was schon in der Bibel gestanden hat. So macht ihr die Natur untertan, ja.
Ja, da gibt es ein paar schwierige Sätze, ja.
Genau. Wie bist du denn überhaupt zum Tier gekommen oder wo war dein Erlösungsmoment oder wo du gedacht
Erweckungserlebnis.
Also da muss man jetzt schon relativ weit zurückgraben, ich weiß nicht, ob die Zeit da reicht,
versuch
mal so kurz zu
machen. Hau raus.
Also grundsätzlich ging es halt irgendwann mal los, dass ich mich im Sinne für die Umwelt interessiert habe. Und da war, glaube ich, so ein Einstiegsmoment war zum Beispiel die Gentechnik, irgendwie, wo ich mich dann so ein bisschen mehr mit befasst hatte und wo man dann so reinrutscht in dieses ganze Ernährungsthema und sich dann irgendwie Stück für Stück, es ist halt wirklich so ein Entwicklungsprozess und dann irgendwann ausschlaggebend waren, glaube ich, dann so Dokumentationen wie unser täglich Brot oder dergleichen, wo man dann wirklich darauf aufmerksam wird, irgendwie was eigentlich dahinter verschlossenen Türen passiert. Also wie sieht eigentlich das Leben von so einem in Anführungsstrichen Nutztier aus und wie sieht auch der Tod aus? Wo dann bei mir irgendwann der Punkt war, wo ich gesagt habe, irgendwie, ich kann da eigentlich nicht ethisch-moralisch dahinter stehen. Irgendwie, das ist mir jetzt irgendwie zu viel. Mhm. Und ich möchte mich da gern rausnehmen. Und bin daraufhin dann Vegetarier geworden. Mhm. Und dann für relativ lange Zeit habe ich das dann so ein bisschen ad acta gelegt und irgendwie gedacht, ich bin jetzt da so raus aus diesem Thema irgendwie. Also da müssen jetzt sozusagen die anderen mitziehen und meine Weste ist jetzt sauber. Ich habe kein Blut an meinen Händen, bis ich dann irgendwann doch wieder darauf gestoßen wurde, dass es halt nicht ganz richtig ist, dass da noch so viel hinten dran hängt, wenn man jetzt Käse isst oder sei
oder
es
Eier.
Jetzt, genau, Eier.
Ledergürtel.
Genau, Leder, all die ganzen Themen irgendwie, auf die ich schon immer mal wieder so gestoßen wurde, dann von Freunden und Bekannten, die dann so ein bisschen so abfällig gesagt haben, ja, dann aber, dann dürfst du ja auch keine Lederschuhe mehr tragen und dann fühlt man sich irgendwie so ein bisschen angegriffen.
Hajo, ich guck gerade unterm Tisch, deswegen klötert das
ganz,
so.
Ganz vegane
Schuhe. Es sind diese Vegan, ne? Genau. Aus Skandinavien, glaube ich. Ne?
Ich glaube. Oder?
Ja.
Aber müsste ich jetzt auch lügen.
Egal, aber das sind die ethisch Korrekten. Also die sind ohne
Tier. Also auch, Tier. Es gibt, da muss man aufpassen, die andere, haben, ne? Glaube ich, auch welche mit.
Ah, okay.
Also es ist jetzt nicht rein ausschließlich, aber
okay, aber das nicht sind drauf fest. Die mit so einem V drauf. Genau. Ne? Sieht die man hier in Berlin.
Könnten schon vegane Schuhe sein, genau.
Sieht man hier in Berlin relativ häufig. Ist das bei dir irgendwie religiös motiviert, dass du irgendwie an Karma glaubst und dass du das Gefühl hast, du lädst Schuld auf dich, wenn du Tiere ja missbrauchst oder gebrauchst oder instrumentalisierst? Oder ist das einfach so ein normales, menschliches, moralisches Empfinden?
Also ein Stück weit beides.
Ja.
Also ich fühle mich da irgendwie schon auch verantwortlich, aber grundsätzlich denke ich halt, also ich... Mir fällt halt nicht so eine Argumentationskette ein, warum ich jetzt darauf zurückgreifen müsste oder was genau ist jetzt korrekt am Fleischkonsum oder all den ganzen Auswüchsen. Mhm. Also es geht ja dann noch viel weiter, dann kommt man ja relativ schnell zu Tierversuchen, die man eigentlich auch nicht rechtfertigen kann. Wo es, also es gibt ja sozusagen für alle Bereiche gibt es ein bisschen so Rechtfertigung, die man dann irgendwie ja meistens dann sofort irgendwie von seinem Gegenüber hört. Und jetzt bei den Tierversuchen ist es, dass es eigentlich keine anderen Möglichkeiten gibt. Und wenn man halt, man muss gar nicht tief graben, aber wenn man sich halt so ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man halt relativ schnell, dass diese Aussagen eigentlich zu verallgemeinert sind und nicht korrekt. Und wenn man jetzt dieses Thema nimmt, dann ist es irgendwie über 90% der Arzneimittel, die jetzt in Tierversuchen durchgekommen sind, scheitern dann später. Und dann gibt es halt so Überlegungen, wie viele Medikamente sind vielleicht bei Tierversuchen durchgefallen, die beim Menschen aber vielleicht zum Erfolg geführt hätten. Vielleicht hätte man ganz viele Medikamente schon oder Krankheiten bekämpfen können, wenn man andere Prozesse gewählt hätte. Und zudem hätte man ganz viel Leid vermeiden können. Plus die ganzen Tiere, die eigentlich schon auf dem Weg zum Versuchslabor verenden. Also da gibt es ja auch eine horrende Zahl, die ja tendenziell auch steigend ist, wenn man das jetzt auch mal weltweit betrachtet. Das sind dann alles so Sachen, dann kommt man auch wieder zu Zoos und Unterhaltungssachen, oder wo halt auch irgendwie ganz viel passiert, so hinter den Kulissen irgendwie, wenn man jetzt bei Aquarien zum Beispiel guckt, wo dann Fische irgendwie oder auch Säugetiere, also Wassersäugetiere oder was auch immer da alles so gehalten wird, Orcas, die tendenziell irgendwie ausgetauscht werden hinter den Kulissen, wo man es gar nicht merkt, die eigentlich, also es gibt ganz viele Fische, die sind eigentlich in Gefangenschaft nicht zu halten. Die vegetieren sozusagen noch ein paar Monate dahin.
Und werden dann abends dann rausgefischt.
Genau, wobei und dann das kommt ja, ein neuer und niemand merkt das.
Also wobei das ja immer so ein Totschlagargument ist, so von wegen, ach, aber die Delfine haben doch so einen Spaß da
durch einen
in der SeaWorld oder was weiß ich. Ja, es gibt ja auch diesen Willy.
Free Willy,
Free genau. Willy,
die Vermenschlichung des Tieres, Walt Disneys Lebensaufgabe.
Ist es denn eine Vermenschlichung? Das ist ja sozusagen immer die grundsätzliche Frage. Oder warum spreche ich jetzt Tieren gewisse Rechte ab? Also wir sprechen ja auch immer gern irgendwie von artgerechter Tierhaltung. Also die kann man ja über alles jetzt rüberspinnen. Und also ich frage mich jetzt, inwiefern kann man jetzt in so einem weil sowas wie SeaWorld, das ist jetzt ein großer Swimmingpool, sage ich jetzt mal, selbst für einen Menschen. Wie kann ich da jetzt sagen, dass ich da jetzt irgendwie Tiere wie Orcas und Delfine halten kann?
Ja, das ist Ahnung, artgerecht. Ne?
Kilometer pro Tag zurücklegen irgendwie und keine Ahnung, was die für Geschwindigkeiten irgendwie schwimmen können. Und also wenn man Tiere dann mal in freier Wildbahn sieht, dann merkt man eigentlich, dass die ein ganz anderes Verhalten haben. Und wenn man sich Tiere im Zoo, finde ich mal, genauer anschaut, wo ich jetzt nicht dazu aufrufen würde, in den Zoo zu gehen. Also ich würde das tendenziell boykottieren. Mhm. Aber wenn man jetzt mal genau hinschaut, dann sieht man eigentlich auch, die legen ja jetzt ja kein atypisches Verhalten an den Tag.
Das ist Hospitalismus sind oft dann.
Phlegmatisch irgendwie. Ja. Und wenn man denen jetzt in die Augen guckt, dann und jetzt wirklich aufrichtig das mal betrachtet, dann sieht man, dass es denen eigentlich auch nicht gut geht.
Mhm. Ich finde, so alte Gorillas sehen unfassbar traurig aus.
Genau.
Also das ist jetzt aber vielleicht auch so eine Vermenschlichung, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Aber nochmal die Frage, hast du ein Weltbild? Würdest du sagen, du bist ein Christenmensch oder irgendwie, weiß nicht, buddhistisch, hinduistisch unterwegs? Oder wo ist so deine Basis?
Ja, eigentlich, also ich greife da gern irgendwie aus allen Sachen so ein bisschen was raus, okay, aber ich bin jetzt nicht wirklich religiös jetzt irgendwo ansässig oder dass ich jetzt sage, das ist jetzt wirklich mein Weltbild. Mhm. Also da bin ich jetzt eher wirklich so, der Veganismus ist vielleicht noch am ehesten
an meinem Weltbild. Klar. Ja. Ich sehe das ja bei unseren Kindern, ne? Das ist, also wir haben zwei Söhne, einer 16, einer 27. Wenn die ein gutes Stück Fleisch sehen, dann werden sie schwach. Aber ich merke auch in deren Bekannten- und Freundeskreisen Riesenthema. Riesenthema. Vegetarismus, Veganismus. Bei uns ist es eher dieser Flexitarismus. Das ist so eine schlechte Ausrede für, wir können uns nicht so richtig zusammenreißen. Wie ist das mit deinem Freundeskreis? Finden die dich komisch? Oder hast du das Gefühl, du bist eher so ein Vorreiter und alle fragen dich, ey, sag mal, wie geht denn das? Was können wir denn so machen?
Durchwachsen. Also es ist, glaube ich, so der alte Freundeskreis, sage ich mal so, die Basis, die davor schon war, da war es am Anfang halt wirklich schwierig. Also das sind so, glaube ich, so diese Maxime, gerade vielleicht in Deutschland, ist es so Fleisch essen und Alkohol trinken. Mhm. Und wenn man da irgendwie eins von den beiden schon nicht hat, dann wird es halt wirklich schwierig. Und gerade irgendwie, also als ich angefangen habe mit dem Vegetarischen, da war es halt auch wirklich ein Riesenthema irgendwie. Und dann war es halt wirklich auch oft, dass ich dann so da irgendwie angeeckt bin, dass Leute dann, man könnte halt wirklich sagen, die hatten Angst, dass dann als nächstes der Veganismus folgt. Und der wäre ja total extrem. Mhm. Ja. Wo ich dann damals irgendwie gedacht hatte, noch wirklich, also für mich war es jetzt nicht unbedingt extrem, aber das war jetzt für mich nie so ein wirkliches Thema, weil ich es mir einfach nicht angeguckt habe und wirklich die Geschichte halt nur zur Hälfte beleuchtet habe. Und dann irgendwann kam dann halt dann zwangsläufig aber dann doch der Veganismus und dann gab es halt schon nochmal irgendwie so Diskussionen und grundsätzlich gibt es halt immer so Diskussionen. Dann gibt es halt nochmal so dieser Freundeskreis, wo man dann vielleicht schon ein Stück weit hat sich dann bei manchen auch so geteilt, dass man sich dann vielleicht nicht mehr so sieht oder dann vielleicht, dass man guckt, dass man jetzt nicht unbedingt zusammen isst. Bei den festen oder zur Freunden.
Grillparty geht. Mhm.
Genau, ja. Also gewisse Sachen werden jetzt wirklich vermieden oder nehme ich dann einfach nicht wahr. Aber die guten Freunde sind entweder auch vegan oder akzeptieren und tolerieren das. Und dann geht man halt dann auch, wenn man jetzt essen geht, in irgendwie vegane Restaurants.
Jetzt müssen wir mal einen Punkt machen, weil ihr seid ja nicht eine reine Tierschutzpartei, sondern ihr habt ja auch so Themen wie Friedens- und Außenpolitik oder Digitalpolitik oder Verbraucherschutz, Umwelt, Klimaschutz. Wo unterscheidet ihr euch da so rigoros, also außer mit den Tieren, von den Grünen?
Ja, also grundsätzlich, die Grünen haben wirklich viel geleistet, finde ich, jetzt gerade in der Anti-Atom-Bewegung ist da wirklich viel Gutes gekommen. Jetzt finde ich halt, die sind halt, man merkt halt sehr, dass die regieren und dass die halt auch regieren wollen. Und dadurch sind sie halt schon jetzt, finde ich, ein bisschen verwaschen. Bei uns sind halt die Grenzen da schon noch klarer, was wir jetzt dann auch beim Umweltschutz sehen. Mhm. Wo uns das mit den Grünen, glaube ich, noch nicht weit genug wahrscheinlich geht oder wir so ein bisschen andere Ansätze haben. Mhm. Und grundsätzlich ein großes Thema bei uns wäre jetzt auch noch, dass wir inklusiv sind. Also das ist bei den Grünen, glaube ich, auch. Aber wir nehmen alle damit rein. Also sei es jetzt LGBTQ, sämtliche, also es ist egal, welches Geschlecht du hast, wo du herkommst. Queer,
sonst wie.
Mhm. Und sozusagen bei uns zieht sich das dann auch weiter, welcher Spezies du am Ende angehörst.
Also würdet ihr so inklusiv sein, dass ihr auch so richtig Hardcore-Rechte aufnehmt? Also rechtspopulistische, rechtsextreme Nazis?
Ja, da ist es halt wirklich immer schwierig. Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, kann man ja auch die nicht ausschließen. Wobei sowas kommt bei uns dann halt doch nicht vor.
Mhm. Es gab mal einen Fall, ne? Da hat sich jemand bei euch eingeschlichen. Ne?
Ja, also da bin ich, es liegt jetzt auch schon eine Weile zurück. Also ich weiß es noch nicht, es ist ein bisschen verworren, auch, ob das jetzt wirklich so gewesen ist. Also da habe ich jetzt auch zu wenig Einblick, um da jetzt wirklich Auskunft geben zu können. Aber
man kann ja schon sagen, dass, also jetzt zumindest in Mecklenburg-Vorpommern oder so, in ländlichen Gebieten, dass da die NPD oder so ganz klar versucht, Leute zu catchen, auch in dem so Sachen wie Heimat, ne, so.
Unser Wald.
Unser Wald, unser deutscher Wald.
Unser und, deutscher Wald.
Also so Natur irgendwie auch eine Rolle spielt. Also
es gibt auch, Entschuldigung, ja, das ist nicht ein Vorfall, aber es gibt auch so Bewegungen wirklich aus der rechten Ecke, die auch die Tierschutzbewegung so ein bisschen okkupieren.
Ja.
Das ist uns auch bewusst, aber da sind wir jetzt, glaube ich, nicht so, bieten wir jetzt nicht so einen Zufluchtspunkt, glaube ich, weil allein schon irgendwie, wenn wir jetzt diesen inklusiven Gedanken verfolgen, finden sich, glaube ich, so Interessengruppen da nicht unbedingt wieder. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt, was wir ansprechen wollen.
Ja. Bist du denn politisch jetzt eher links, wenn man mal so den klassischen Bogen so spannt?
Also ich komme, also ich kann ja noch mal ein bisschen so, mich verorten. Also ich bin eigentlich gebürtig aus dem Osten.
Mhm. Stadt oder Land?
Vom Land noch, in der Nähe von Cottbus. Und war in den 90ern, war es halt schon auch so ein bisschen rechtslastig da die Ecke. Dementsprechend fühlte ich mich dann eher in dem linken Spektrum zugeordnet. Hielt das irgendwie eine lange Zeit eigentlich auch für besser, wobei ich jetzt mittlerweile der Meinung bin, dass jetzt beide Extreme nicht wirklich was Gutes bringen.
Ja.
Deswegen würde ich mich jetzt eher so in der Mitte anordnen oder wie der Sonneborn den zu zitieren, Mitte-Radikal sind wir dann vielleicht eher, oder ich zumindest.
Ja.
Also man kann es ja auch nicht verallgemeinern, also es sind ja viele Menschen jetzt dann in so einer Partei.
Ja,
also
klar.
Das kann man, glaube ich, auf alle Parteien ja runterbrechen. Da gibt es ja immer solche und solche.
Ja, aber wenn wir jetzt nochmal, ich weiß, ich darf es nicht sagen, Massentierhaltung, was sagt ihr dazu? Also wie heißt das in eurer Sprache?
Also offiziell wird dieser Begriff auch verwendet.
Ach so, okay. Aber das ist ja nun, seien wir ehrlich, ein perfektioniertes kapitalistisches Gewinnsystem.
Genau.
Ja? Also von der Zeugung bis zur Schlachtung ist das ja sowas von durchorganisiert und durchoptimiert auch. Ja. Natürlich auf Kosten des Tieres. Tiere, die wahrscheinlich nie Sonnenlicht sehen oder jeweils eine Weide betreten oder sowas.
Oder nicht richtig laufen können. Oder?
Das folgt natürlich einer knallharten kapitalistischen Logik. Ne? Es gibt eine Nachfrage da draußen. Die Leute wollen billiges Fleisch. Also liefern wir eine optimierte Produktionskette. Kann man Tierschützer und trotzdem Kapitalist sein?
Also unser Ansatz ist schon ein bisschen sozialer. Also wir würden das schon gerne alles so ein bisschen verteilen und auch das, also zum Beispiel ein Anspruch wäre, dass wirklich alle Anspruch auf eine Rente haben und dass man in so einen gemeinsamen Topf einzahlt und dass zum Beispiel auch alle einzahlen.
Also auch bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm.
Genau, das wären jetzt auch so Punkte, genau. Mhm.
Super. Mhm. Da haben wir dich doch schon mal ordentlich verortet. Das finde ich gut.
Ich meine, was ich ganz interessant fand, es gibt ja auch anscheinend wirklich einen Bedarf, also eben auch an den Themen, die ihr für wichtig haltet. Sonst hättet ihr euch ja gar nicht zur Bundestagswahl aufstellen können, weil man braucht ja so und so viele Unterschriften in allen Bundesländern, damit man überhaupt zur Bundestagswahl sich aufstellen kann. Bemerkst du jetzt auch nochmal mit dieser Erkenntnis, dass wir hier wirklich in die Klimakatastrophe laufen, wenn wir jetzt nicht Stopp irgendwas ändern, bemerkst du da auch einen Zulauf bei euch? Also gibt es mehr Leute, die euch wahrnehmen?
Ja, also ich glaube, es ist wirklich eine Entwicklung, das jetzt auch bei vielen angekommen ist, wahrscheinlich auch durch diverse Dokumentationen, dass die Massentierhaltung ja wirklich einer der, wenn nicht sogar der größte Klimatreiber ist.
Mhm.
Das ist, glaube ich, grundsätzlich in der Gesellschaft noch gar nicht so wirklich angekommen, aber es gibt immer mehr Leute, die so ein bisschen darauf kommen.
Mhm.
Das wäre auch noch so ein Punkt, wo wir uns von den Grünen unterscheiden, dass wir sozusagen diese Tierhaltung konsequent ablehnen, während ja die Grünen ja sagen, es muss weniger werden und wir steigen auf Bio um. Also wir sagen auch eine biodynamisch, aber vegane Landwirtschaft wäre unser Ziel.
Mhm. Womit man die Welt auch besser ernähren könnte, ne?
Genau. Also es ist ja wirklich so, ich glaube, ein Viertel der Menschheit konsumiert durch den Fleischkonsum 40% der weltweiten Getreidevorkommen. Mhm.
Wobei uns Andrea, die biodynamisch arbeitende Bäuerin aus Brandenburg, erklärt hat, dass zur wirklichen biodynamischen Landwirtschaft, so wie sie sie betreiben, insbesondere der Kuhdung als Dünger dazu gehören. Das heißt, du kriegst keine besseren Pflanzenerträge, wenn du nicht tierischen Mist, Kot, Dreck hast. Wurde uns so erklärt. Also die sagt, ein bisschen Tier gehört zu diesem Kreislauf dazu, einfach als Dünger. Natürlich nicht so, dass das Nitrat unser Grundwasser verseucht. Gut, Fachfragen werden wir hier nicht klären.
Aber jetzt ist auch nicht mein Fachgebiet.
Gut, ich finde das, großartig. Professionelle Politiker haben auf alles eine Antwort. Und wenn sie keine haben, dann tun sie wenigstens so, als ob sie haben. Nein, du sagst einfach auch manchmal, hey, weiß ich nicht, oder war vor meiner Zeit, finde ich sehr sympathisch. Du guckst jetzt, hast du einen Fernseher?
Nein, also ich habe einen Computer, mit dem ich halt auch arbeite, okay. Darüber konsumiere ich, aber sonst habe ich den Fernseher verbannt. Ja.
Aber wenn du jetzt so ein Triell guckst, also Baerbock gegen Laschet gegen Scholz, ja. Ist das jetzt eine andere Welt oder hast du das Gefühl, hey, in diesem Spiel der Politik spiele ich auch irgendwie mit? Ich meine, es ist ja schon weit weg, ne?
Ja, es ist schon sehr weit weg und ich finde halt, es ist doch wirklich sehr inhaltsleer geworden jetzt, der Wahlkampf. Mhm. Und es ist jetzt wirklich... Also ohne jetzt irgendjemanden anschwärzen zu
wollen. Mach, komm.
Es sind halt, ich wüsste jetzt persönlich jetzt gar nicht, wen sollte ich jetzt denn davon wählen. Also ich finde jetzt, da haben sich jetzt zumindest zwei Kandidaten schon viele Verfehlungen geleistet, die ich dann direkt fragwürdig finde, dass man so jemanden überhaupt noch kandidieren lässt. Ja.
Aber nochmal, stell dir jetzt einfach mal vor, am Wahlabend siehst du das Ergebnis aus Tempelhof-Schöneberg und die Tierschutzpartei zieht mit 28% per Direktmandat in den Bundestag. Und du bist ein Bundestagsabgeordneter. Ist das in deiner Lebensplanung vorgesehen?
Also ich hätte mich jetzt noch nicht darauf vorgestellt, ich mich aber wäre positiv überrascht und würde mich dann diesen neuen Herausforderungen
stellen. Würdest du machen?
Ja, also ich fände das super. Also grundsätzlich, ich fände es ganz toll, wenn sich da jetzt mal ernsthaft was bewegt. Also ich habe auch wirklich irgendwie viel Sachen vorher schon an Aktivismus so ein bisschen mich ausprobiert. Ich bin auch, beteilige mich an so einer Bürgerinitiative, die sich auch gegen so einen sogenannten Erweiterung von einem Milchviehbetrieb und Biogasanlage ausspricht. Und das ist auch so ein Thema irgendwie, was von den Grünen, wenn wir jetzt auch wieder so unterscheiden wir uns, war auch lange Zeit und ist, glaube ich, immer noch in den erneuerbaren Energien sind auch diese Biogasanlagen drin, die man nicht befürworten kann.
Ich fand ja so schön euren,
die Kurve zu kriegen und es ist jetzt so, um es jetzt auf legalem Wege sozusagen seinen Aktivismus auszuleben, finde ich, jetzt braucht es dann wirklich so politisches Engagement und das ist so ein bisschen, also auf Demos jetzt zu marschieren, das ist gut und wichtig, aber da sehe ich halt mich nicht so richtig. Und deswegen war jetzt für mich irgendwie dann auch so ein entscheidender Treiber, das jetzt auf der politischen Ebene irgendwie zu versuchen, weil da fehlt einfach eine Lobby einfach für die Umwelt und speziell für die Tiere. Die haben halt sozusagen kein Geld und Geldkoffer, die drüber schieben können. Deshalb kümmert sich da niemand, jetzt ganz böse gesagt.
Würdest du in so einen Riesenstall einbrechen und geheime Bilder filmen und dann, was weiß ich, irgendeinem Fernsehsender zur Verfügung stellen?
Jetzt auch nicht direkt meine Aufgabe, also das sehe ich mich jetzt auch nicht, aber das finde ich halt auch das ein großes Thema, was man angehen müsste, dass genauso Aktivisten immer mehr Verfolgung ausgesetzt sind und werden und Gesetze dahingehend verändert werden. Mhm. Also wenn jetzt, können wir jetzt mal gucken, was da bei der Frau Klöckner jetzt gelaufen ist. Da gab es ja diverse Sachen und sie hat sich ja dagegen ausgesprochen, dass das halt nicht Sache von den Bürgern wäre, sondern das wäre sozusagen staatliche Angelegenheit. Und auf der anderen Seite gucken wir uns dann jetzt mal die Zahlen an, wie oft denn so ein Stall kontrolliert wird. Und da haben wir dann irgendwie Zahlen, dass im Durchschnitt 10 Jahre lang niemand kommt zum Kontrollieren. Und in Bayern sind wir bei 50 Jahren. Das finde ich, kann dann jetzt auch nicht sein. Also dann muss ich dem nachkommen und mich dem Willen des Volkes beugen, in Anführungsstrichen. Ich bin ja ein gewählter Volksvertreter am Ende und muss dann die Kontrollen durchführen, wenn die Bevölkerung das wünscht. Und dann kann ich vielleicht an dem Punkt sagen, ich möchte nicht, dass jetzt der normale Bürger sich da aufmacht und vielleicht Schaden anrichtet oder sich selbst gefährdet. Aber angesichts dieser Zahlen finde ich dann so Aussagen dann halt schwierig.
Ja, Frau Klöckner ist ja sowieso, finde ich, super schwierig. Also ja. Ob das losgeht mit den Schweinen, ihrer, also dieser Schweinehaltung, die sie irgendwie verschleppt hat, ja,
oder selbst betreibt. Oder mal in Ruhe,
bis hin zu ihrem Wahlkreisen,
die muss jetzt auch sehen, dass sie irgendwo bleibt.
Ja, bei du und du
bei Nestle oder wo auch immer man dann so landet als
Lust. Also was man ihr lassen muss, was sie wirklich gut macht, ist so die Beziehung zu Großkonzernen und
gut, wir wollten nicht schlecht über andere.
Nein, aber reden. Ich gerne wissen würde, fand ja so schön euer Motto: Mitgefühl, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit. Und ich habe mich gefragt, die Gleichberechtigung, bezieht die sich auch auf Tiere?
Also nach meinem Verständnis schon, ja. Mhm. Also Tiere sollten genauso Rechte bekommen.
Tierrecht ins Grundgesetz.
Genau. Ja. Und das geht ja aber dann weiter. Also ich bin ja so ein Waldmensch. Ja? Ja. Ich liebe ja den Wald und ich bin da auch oft. Und das, was ich da zum Beispiel sehe, ist, dass wir natürlich, je mehr wir werden, umso mehr rutschen wir oder bebauen wir das Land. Und letztendlich treiben wir die Tiere da weg, weil die haben da gar keine Lebensgrundlage mehr.
Kommen sie in die Stadt.
Und dann kommen sie in die Stadt. Was denkt ihr da? Also wie kann man das aufhalten? Weil die Menschheit wächst halt.
Das lässt sich nicht aufhalten, ja. Also zumindest, ja,
der Virus
lässt sich
hilft
nicht aufhalten. Gerade, ja, der Virus hilft, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich. Also dafür sind wir jetzt dann doch auch zu viele. Und das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so dieses grundlegende, also es ist natürlich ein grundlegendes Problem, natürlich. Unser Ansatz ist halt auch so ein bisschen, dass wenn man jetzt weggeht von dieser Massentierhaltung, es werden halt mega viele Flächen wirklich gebunden, einfach für die Massentierhaltung.
So, im Amazonas zum Beispiel, ne?
Im Amazonas, aber auch bei uns.
Bis hier.
Ja, also wie viel die ganzen Monokulturen, der Maisanbau, der dann wiederum in die Biogasanlage wandert und der Maisanbau auch, um die ganze Gülle so ein bisschen zu kompensieren. Da kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Und natürlich müsste man auch gucken, dass man mehr Naturschutzgebiete schafft. Also ich glaube, in Deutschland gibt es gerade mal 5%.
Ja, ist noch weniger, glaube ich, 2-3%.
Aber es ist besser
geworden. Es ist auf jeden Fall weniger.
Okay. Auf niedrigem Niveau.
Wollte ich gerade sagen, je kleiner der Prozentsatz ist, desto höher kann man sich dann und schneller verbessern.
Aber jetzt mal ganz praktisch, wie sieht so dein, wir sind jetzt in der heißen Phase des Wahlkampfs.
Ja.
Was tust du? Wie erreichst du Leute? Ich meine, du kriegst halt keine Sondersendung im Fernsehen, glaube ich jedenfalls mal. Ich weiß nicht, habt ihr ganz viele Spenden? So viele Plakate von euch sieht man auch nicht. Also wie schafft ihr Aufmerksamkeit? Wie versucht ihr Wählerstimmen zu kriegen?
Es ist wirklich ganz viel Handarbeit. Also es ist ja alles, läuft ehrenamtlich. Also
du hast nicht mal eine Website. Selbst.
Nein, keine.
Profi, du.
Gut, da könnte man ja dran arbeiten.
Ja, absolut.
Das kommt dann mit Einzug in den Bundestag wahrscheinlich. Nein, aber es ist ganz viel ehrenamtliche Arbeit. Es finanziert sich wirklich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Also ja, man versucht halt wirklich auf kleiner Flamme so ein bisschen so gut wie möglich halt Werbung zu machen. Und
aber stehst du auf dem Wochenmarkt und verteilst vegane Flyer oder?
Ja, also Flyer verteilen gibt's, es gibt Plakatieren und es gibt auch, dass es diverse Stände auf bestimmten Veranstaltungen gibt, auch das ist ja jetzt alles ein bisschen durch Corona eingeschränkt. Mhm. Und dann gibt es halt noch ein paar Sachen einfach in den digitalen Medien. Also ganz, ganz schön finde ich jetzt persönlich zum Beispiel auch Abgeordnetenwatch, wo man den Leuten Fragen stellen kann. Mhm. Sowas finde ich schön. Oder auch den Wahlomaten. Mhm. Das sind auch noch so Sachen, wo man, glaube ich, gut Wähler ziehen kann. Also ich bin zum Beispiel selber auch durch den Wahlomaten, ehrlich gesagt, auf die Tierschutzpartei damals aufmerksam geworden, weil ich dann, also
aber ihr habt jetzt nicht so eine
Grün gewählt und
aber ihr habt jetzt nicht so eine Kampagnenstrategie, so dass ihr bestimmte Stadtteile oder keine Ahnung, Gegenden oder Szenen erschließt.
Nein, also es wird schon so ein bisschen auch geschaut, wo hat man bei den letzten Wahlen gute Ergebnisse erzielt, dass man jetzt auch versucht, zumindest in diesen guten Gebieten ein bisschen mehr Werbung zu machen.
Genau, Suse hat hier nämlich mal kommunale Mandate der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, also Tierschutzpartei, ausgesucht. Und ob das Essen, Dortmund, Rottgau, Heppenheim, Waiblingen, im Bezirkstag Oberbayern zum Beispiel, Bezirksausschuss Berg am Laim, das ist München, dreimal in Magdeburg. Also es gibt euch schon in Parlamenten. Ne? Ihr seid jetzt nicht nur so aus Spaß dabei. Wir
sind nie nur auf dem Papier dabei.
Nee, das meine ich. Also es wird schon auch, wird das mehr tendenziell? Also geht die Kurve so nach oben?
Ja, also nach unserer Einschätzung schon. Und unser Ziel wäre jetzt auch, also der Einzug in den Bundestag zu dieser Wahl sehen wir jetzt persönlich noch nicht, obwohl wir uns wirklich sehr darüber freuen würden. Mhm. Hilft ja der Podcast.
Ja. Aber, absolut. Aber dann möchte ich aber auch, was möchte ich denn dann? Dann möchte ich dann in deinem Abgeordnetenbüro mitarbeiten.
Okay, gut. Du kriegst so. Eine Ehrenurkunde.
Eine Ehrenurkunde. Ich habe früher immer nur diese kleinen gekriegt. Okay,
also. Aber zur nächsten Wahl dann nächste. Ist eigentlich der Einzug geplant. Also und dann werden die 5%-Hürde zu.
Und dann fangt ihr an zu werden wie die anderen. Dann fangt ihr an, euch um Posten und Dienstwagen und Diäten zu kloppen.
Nein.
Nein, das haben sie alle doch gesagt. Wir warten ab, wir wünschen euch das Beste.
Also das finde ich auch so ein bisschen so dieses, die Arbeit von Frau Klöckner und dass man so sieht, wie sich die ganzen Leute so lobbyieren lassen und sich bestechen darf man ja nicht sagen. Bestechen lassen würde ich es jetzt nennen.
Sagen wir mal so, Geld spielt eine Rolle.
Ja, das ist für mich so ein Motivator auch gewesen, mich sozusagen auch da zu engagieren, als Gegenpol, weil ich sehe das jetzt, also ich würde mich jetzt selbst als unbestechlich sehen, weil ich finde, das kann halt nicht sein. Also ich finde das wirklich eine große Ungerechtigkeit, dass man jetzt wirklich Leute, das Volk wählt, Menschen, die werden eigentlich meiner Meinung nach auch ganz gut bezahlt und dass sie sich dann jetzt so anderweitig beschäftigen, da teilweise mit irgendwie 30 Nebenjobs und mehr. Ja. Also das finde ich halt ein Unding.
Was, jetzt sind wir ja hier in Berlin. Was wünschst du dir denn für diese Stadt? Ich meine, wir haben ja jetzt auch, weil wir haben ja nicht nur Bundestagswahl, sondern auch noch in Berlin-Wahl.
Also wir haben speziell noch ein Wahlprogramm auch für Berlin direkt gemacht. Ich weiß nicht, was wir jetzt, also da gibt es halt auch, wir teilen das sozusagen immer in die Themengebiete Mensch, Umwelt und Tiere ein. Mhm. Und da gibt es diverse Sachen, die wir jetzt, also wir setzen uns zum Beispiel für Blühstreifen in Parks ein oder für Taubenhäuser, dass man so ein bisschen da auch Geburtenkontrolle so ein bisschen betreiben kann. Mhm. Also es gibt mannigfaltige
Bei Tauben,
Sachen, ja.
Ah, okay. Mhm.
Also es ist ja auch so ein leidiges Thema, dass man oft so Tiere in so Nischen steckt, jetzt wie Ratten und Tauben sind ja, also Tauben sind ja oft die Ratten der Lüfte,
genau.
Schon sagt. Man vergisst dann aber auch oft, dass es ja bei den Tauben handelt sich ja in der Regel eigentlich um Brieftauben, die jetzt irgendwie dann verwildert, wie auch immer, abgehauen sind. Und da müsste man ja eigentlich mit dem Problem eigentlich anfangen. Also oft ist es ja nur so eine Symptombekämpfung, die wir grundsätzlich so über alle Bereiche bekämpfen, also betreiben. Aber das ist ja nicht eine Ursachenbekämpfung.
Mhm. Aber
da müsste man ansetzen.
Aber das finde ich ein total spannendes Thema, weil gute Tiere, schlechte Tiere. Ne? Es gibt ja die sogenannten Schädlinge. Also ob das der Maiszünsler ist oder der Borkenkäfer oder für den Menschen vielleicht auch die Mücke.
Oder die Arten, die jetzt hier eingeschleppt werden und dann ganze Wälder platt machen.
Ja, oder irgendwelche Muscheln, die jetzt hier in den Seen auf einmal heimisch werden durch Erderwärmung. Kategorisiert ja auch so ein bisschen, das wäre jetzt wahrscheinlich wieder, wie war das am Anfang? Genau, also hast du schon mal eine Mücke totgehauen, die dich aussaugen wollte? Oder würdest du sagen, ich umarme jede Mücke und sage, nimm reichlich von meinem Blut, es soll deines sein?
Grundsätzlich würde ich das versuchen mit anderen Mitteln, also mit Mückenspray mich einzusprühen. Ich habe das auch schon ertragen, mich stechen zu lassen, aber ja.
Aber wenn so ein ganzer Wald kahl gefressen wird von einem Borkenkäfer, dann würde ich mir als Mensch, nicht nur als Waldbesitzer, dann schon auch die Frage stellen, wenn es jetzt irgendein Mittel gäbe, das Viech hier mal ein bisschen zu reduzieren, darf man das?
Also nach meinem Verständnis nicht.
Okay.
Also ich kann den Gedanken durchaus verstehen und ich kann auch verstehen, dass es ärgerlich ist, aber grundsätzlich ist es ja nur etwas, das auf Probleme hinweist. Also ein gesunder Wald kann eigentlich nicht vom Borkenkäfer grundsätzlich so befallen werden.
Mhm. Ist das
ein gesunder
so?
Wald? Mhm. Ja. Also es sind wirklich diese Kiefermonokulturen.
Okay.
Kiefermonokulturen und Klimawandel natürlich auch.
Genau. Weil das also der Klimawandel feuert das jetzt noch. Also sozusagen vor dem Klimawandel war das noch irgendwie halbwegs erträglich. Durch den Klimawandel werden jetzt einfach Probleme einfach sichtbar, die es davor vielleicht nicht so in dem Maße gab. Genauso wie, also ein gesunder Mischwald brennt zum Beispiel auch nicht so schnell wie jetzt ein trockener Kiefernwald. Also Kiefern werden jetzt auch sozusagen, der frische Baum kann halt auch gut brennen aufgrund der Harze und warum. Und ein frischer Laubbaum, der kann nicht so einfach brennen. Also wenn jetzt sozusagen ein gemischter Wald würde nicht komplett Feuer fangen.
Und der Schäfer, der jetzt kommt und sagt, lieber Herr Ulrich, ich würde gerne den Wolf, der mir jetzt schon das vierte Lamm weggeholt hat, dem würde ich gerne mal eine Portion Schrot in die Hinterbacke jagen. Würdest du sagen, nein, gib ihm einfach ein Lamm jede Woche und dann ist gut?
Ja, ich verstehe, dass das eine problematische Situation ist. Grundsätzlich sind wir da ja auch wieder in dem Bereich von Nutztierhaltung, die wir grundsätzlich ja kategorisch ablehnen.
Also würdest du den Schäfer abschaffen?
Also auf lange Sicht sehen wir da jetzt irgendwie keine Zukunft und keine Perspektive.
Okay, ja, dazu gäbe es viel zu sagen.
Ja, und es ist jetzt auch ein ganz, ganz großes Thema. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt vom Ist-Zustand ausgehen, dann ist es, glaube ich, auch ein Thema, was wirklich sehr hochgekocht wird, auch von den Medien und von den einzelnen Beteiligten. Also es wird ja schon relativ viel getan in diesem Bereich. Also man bekommt Unterstützung in Form von, wenn jetzt ein Tier gerissen wurde, gibt es dafür eine Vergütung. Dann kann man sich ja auch Hütehunde, glaube ich, kostenfrei holen lassen. Und dann gibt es ja aber sozusagen so, wenn man dann mal so ein bisschen guckt, gibt es auf der anderen Seite Leute, die sich dann immer noch beschweren und sagen, die bekommen jetzt zwar den Hütehund, aber sie wollen jetzt auch noch das Hundefutter bezahlt haben, sonst sieht das nicht. Und
dann ist es halt irgendwann ist gut, ne?
Naja, wir kommen dann halt so ein bisschen so in so Bereiche.
Ihr sprecht euch ja auch gegen Hobbyjäger aus, ne? Weil das ist ja, ich meine, zu jagen ist ja so in den letzten Jahren auch durchaus, also ich kann das immer nicht nachvollziehen, aber auch durchaus
so eine
Freizeitbeschäftigung geworden. Ne?
Ja. Philipp Amthor.
Ja, aber auch,
ich kenne auch,
tatsächlich auch ein paar Frauen, die das so als Hobby betreiben, wo ich mich immer so wundere und denke, okay, könnt ihr nicht irgendwie was anderes machen oder so?
Ist mir in der Tat auch aufgefallen, wirklich, dass jetzt so, also vermehrt wirklich, das war ja sowas, was dem Adel immer so ein bisschen vorbehalten war. Und dass es jetzt wirklich sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Also mir persönlich sind Menschen suspekt, die sich nachts allein in den Wald setzen, um irgendein anderes Leben beenden zu wollen.
Ich mache das immer nur im Trenchcoat, aber ich erschrecke die Leute.
Die Tiere erschreckst du.
Genau. Exhibitionist für Tiere, sehr lustig.
Nein, aber also wir lehnen nicht nur die Hobbyjagd ab, sondern die komplette Jagd, weil das grundsätzlich dieses ganze Gefüge zerstört innerhalb der Tiere. Also der Wolf, da gibt es eigentlich gute Beispiele. Ich glaube, im Yosemite Nationalpark kann man sich das angucken. Da wurde auch der Wolf wieder angesiedelt und dass sich dann sozusagen das ganze Klima drumherum
das alles Ökosystem wieder regeneriert.
Der schnappt sich dann die schwachen oder kranken Tiere?
Der Wolf kann natürlich viel besser aussuchen, wer ist jetzt sozusagen
dran.
Ja, wenn man es so nennen mag, während der Jäger jagt, das ist auch eine Unterstellung natürlich,
aber
jagt natürlich, würde ich jetzt mal unterstellen wollen, ehren jetzt auch Tiere, die ihm vielleicht jetzt der Zwölfender oder...
Die sich so über dem Kamin auch ganz gut machen.
Genau, die sich jetzt auch gut machen. Und er kann sozusagen jetzt nicht unbedingt unterscheiden, zumindest nicht jeder Jäger, man kann das ja nicht verallgemeinern, was ist jetzt sozusagen das Leittier der Gruppe und dann werden vielleicht auch falsche Tiere entnommen, dadurch wird das ganze Gruppengefüge zerstört. Tiere werden traumatisiert, werden in falsche Verhaltensmuster gezwungen, indem sie sich jetzt vielleicht nur noch nachts bewegen können. Das sind ja alles so Sachen. Und ich glaube, das Grundproblem unserer Gesellschaft, vielleicht auch der kapitalistischen Marktwirtschaft, ist, dass ja allem ein Wert beigemessen wird. Also sei es jetzt irgendwie Tieren, aber auch der Natur. Es muss ja sozusagen immer ein Geldwert dahinter sein. Also der Baum hat zum Beispiel den Materialwert, das Tier hat jetzt den Fleischwert oder was auch immer. Und dabei vernachlässigt man aber eigentlich die großen Gesamtzusammenhänge. Also dass jetzt der Wald ist ja jetzt per se nicht nur ein Holzspender und eine Ressource, sondern er bindet jetzt CO2, spendet uns Sauerstoff und jedes Tier hat am Ende irgendwo seinen Platz in der Kette. Und trägt irgendwo was dazu bei, ob wir das jetzt sehen und wahrhaben wollen oder nicht. Und ich glaube, ganz viele Zusammenhänge hat der Mensch einfach noch nicht verstanden.
Ihr habt ja aber auch so Sachen wie jetzt so Verbraucherschutz und da steht dann hier Fett- und Zuckergehalt reduzieren.
Bin ich auch für.
Also ich kann das komplett nachvollziehen, aber wie wollt ihr das in die Gesellschaft tragen? Weil ich meine, es gibt ja doch einen, glaube ich, sehr großen Teil der Gesellschaft, die genau das liebt, ja, also die das einkauft. Ich erinnere mich, oder junge
Heroin ist auch verboten.
Jugendliche, also, hey. Jugendliche, ich erinnere mich, die dann was Eistee kaufen und Chips, ja, und so weiter, und das ist dann ihr Mittagessen. Also wie kann man das denn verändern? Also genau, jetzt auch, also politisch.
Also wir setzen das auch schon, oder wir setzen da so ein bisschen früher an und würden das gerne dann auch wirklich in die Schule mit integrieren, dass man halt wirklich auch Ernährungskunde damit integriert. Also dass man jetzt wirklich auch viel mehr Aufklärungsarbeit leistet. Was stellt das jetzt wirklich mit deinem Körper an? Dass jetzt Sportunterricht jetzt auch nicht per se einfach jetzt nur irgendwie leistungsorientiertes Gebilde ist, was dann wiederum Mobbing hervorruft irgendwie, weil der eine schlechter ist als der andere, sondern dass man Sport jetzt wirklich auch als körperliche Ertüchtigung sieht. Und das
so
ist
von wegen, das Gesundheit hält meinen Körper gesund.
Genau, und da spielt halt auch unmittelbar die Ernährung mit rein. Und ich glaube, ganz viel muss einfach mehr kommuniziert werden. Also ich würde jetzt den Leuten auch schon unterstellen, dass das Bewusstsein dann dafür schon da ist und man sich dann noch anders ernähren würde und dass bestimmte Lebensmittel sind einfach nicht gut. Und
die gibt es dann einfach
auch
gar nicht
unbedingt
mehr
verkauft werden, weil sie am Ende ja auch wieder negativ auf die Gesellschaft einzahlen, sei es jetzt dann über Krankenbeiträge, die jetzt dann irgendwie erhöht werden müssen.
Man könnte sie auch höher besteuern, ne? Also
bist du für solche Zucker, Lebensmittel. Bist du für Zucker, ja, solche, und Fettsteuer zum Beispiel? Ja, also es gibt einige Länder, ich glaube Mexiko oder so, wo das tatsächlich funktioniert hat, ja, weil die festgestellt haben, es waren vor allen Dingen die Softdrinks. Also ich würde jetzt auf gar keinen Fall so eine Firma wie Coca-Cola erwähnen, die da seit vielen Jahrzehnten ein weltweites Geschäftsmodell draus gemacht haben.
Gute Aufklärungsarbeit leisten.
Ja. Absolut, ja, aber also da wurde festgestellt, das macht unsere Kinder dick. Erstens zu wenig Bewegung, zweitens zu viel von dem Zuckerzeug.
Und auf lange Sicht krank.
So, und auf lange Sicht, ne, Diabetes, die Insulinschaukel, Diabetes und so weiter und so fort, kennt man alles. Zuckersteuer, ja oder nein?
Ja, wahrscheinlich ist es dann, wenn es ein adäquates Mittel ist, dann würde ich auch davon nicht zurückschrecken.
Sehr gut. Würdest du, doch so eine Gewissensfrage, könntest du dir vorstellen, einen Hund als deinen Begleiter zu haben, wenn du so auf dem Land wohnst und der hat Auslauf?
Also wenn es jetzt die Rahmenbedingungen, die äußeren Rahmenbedingungen zulassen, dann wäre jetzt für mich das denkbar, einen, ich sag's jetzt mal, geretteten Hund, also einen Straßenhund aufzunehmen. Ich würde jetzt aber komplett verzichten auf Rassehunde und dergleichen, weil Züchtung als solches auch wiederum abzulehnen ist. Also ich sag jetzt mal als Stichwort einfach nur so Qualzucht. Also sei es jetzt irgendwie der Mops oder der Boxer, irgendwie, die jetzt irgendwie kaum atmen können, wo jetzt einfach, es sieht vielleicht schön niedlich wie auch immer aus, aber es ist für das Tier bedeutet es einfach ein Leben voller Qual. Ja. Das ist halt völlig unnötig.
Was macht dir Mut?
Mut machen mir so Bewegungen wie Fridays for Future, wenn man sieht jetzt wirklich, dass es so viele junge Menschen gibt, die sich viel mehr mit diesem Thema auseinandersetzen und das auch wirklich angehen und von der Regierung auch einfordern. Das finde ich super.
Also als super Profis haben wir gar nicht gefragt, was du eigentlich den ganzen Tag machst, wenn du nicht Bundestags- oder Landtagswahlkampf machst. Also wovon lebst du?
Ich bin Kommunikationsdesigner.
Ach was? Du baust Webseiten und hast selber keine.
Genau. Der Schuster hat die schlechteste.
Nicht wahr. Aber, und was mich noch interessiert, müssen wir gleich noch ein Foto machen. Das, was du da anhast, ist ein Hemd, das ist nicht von H&M, würde ich mal sagen. Ist das irgendwas Besonderes? Also nicht irgendwie so Hanf oder vegan. Baumwolle aus der Uckermark oder so?
Nein, es ist jetzt nicht ganz super speziell. Also ich achte bei der Kleidung auch darauf, das ist sozusagen der nächste Punkt, der dann sich unmittelbar da anschließt, ist natürlich auch Kleidung irgendwie, weil das ist auch ein ganz großer Faktor. Ich achte schon darauf, dass ich jetzt wirklich nur, also grundsätzlich habe ich schon immer nur Baumwolle gemocht, war jetzt so mein Vorteil.
Und auch nicht ohne, ne, was so Wasserverbrauch, Landschaftsverbrauch.
Natürlich ist auch ein ganz großes Thema, absolut, auch jetzt im Kontext jetzt mit Pestiziden. Also da gibt es auch ganz schlimme Sachen.
Oder in Milch Indien auch, ne? Reismilch, Hafermilch braucht
jetzt
auch
ganz viel. Jetzt hör auf, ich krieg
Wasser.
Avocados, Zitronen.
Ja, gut. Natürlich, man kann es noch ewig weiterspinnen, aber es ist jetzt sozusagen, wenn ich jetzt die Avocado, die ich jetzt auch versuche zu vermeiden, also wenn es die jetzt mal irgendwo gibt, esse ich die mit, aber ich persönlich kaufe die jetzt nicht. Ist es aber, steht es immer noch im Keimzahlverhältnis jetzt, wenn ich dazu irgendwie die gleiche Menge an Fleisch zum Beispiel nehme. Also da habe ich einen exorbitant viel höheren Wasserverbrauch. Ja. Genauso bei Reis ist natürlich, man sollte sich immer dessen bewusst sein, dass es auch was Treibendes ist und sollte schon irgendwie schauen, dass es auch immer lokal ist. Also das versuche ich auch immer, also einzukaufen lokal, und bei der Bekleidung schaue ich auch, gibt es das erstmal in Gebraucht irgendwo. Also ich bin auch ein großer Freund von so Gebrauchtbörsen. Schaue auch immer, dass man irgendwie was Secondhand bekommt, und ansonsten der nächste Faktor ist halt immer, dass es vegan ist und möglichst in Bio-Qualität.
Wie alt bist du eigentlich?
40.
Siehst aus wie 23. Also diese vegane Ernährung, Schatz, wir müssen das sofort hier einführen.
Ich würde gerne noch wissen, weil wir haben ja noch gar nicht über die Pandemie geredet.
Das ist doch auch
Lassen
mal schön.
Wir jetzt auch fast.
Ja,
aber das Einzige, was ich gerne noch wissen würde, was wünschst du dir für die Zukunft?
Für meine oder für die Pandemie?
Darfst du dir aussuchen?
Für die Pandemie,
für die Gesellschaft.
Das fragt Suse immer, das musst du
also grundsätzlich, was ich mir jetzt, was so ein innigster Wunsch wäre jetzt von mir, dass ich das wirklich noch erleben kann, dass wir diese ganze Tiergeschichte auflösen und wir uns jetzt wirklich mal dieser Bewältigung von diesem Thema stellen.
Unsere Schuld bewältigen.
Ach, jetzt
also die Schuld. Ich glaube, mit der Schuld, das wird noch lange dauern, aber dass wir uns einfach mal bewusst sind, was wir da jetzt eigentlich treiben und was wir da
ehrlich machen.
Unseren fühlenden Mitlebewesen da so antun.
Jetzt noch ein allerletztes Gedankenspiel. Die werden mit ihren Koalitionsverhandlungen, Jamaika, Ampel, Kenia, was sie da alles verhandeln, werden sich nicht einigen auf irgendeine Mehrheit. Du bist ja schon im Bundestag, weil du unseren Wahlkreis mit dem Direktmandat gewonnen hast. Und dann sagt irgendeiner, ach komm, lass uns doch diesen Vogel da von der Tierschutzpartei nehmen. Der ist noch unverdorben, den wählen wir jetzt zum Bundeskanzler. Du guckst mich mit großen Augen an, ein bisschen leicht Angst erfüllt. Aber was wäre du musst ja dann immer so ein 100-Tage-Programm vorlegen. Ne? Was wären so deine 1, 2, 3 Sofortmaßnahmen, die du diesem Land verordnen würdest?
Sehr hochgesetzte Ziele.
Ja, aber du musst dich vorbereiten. Das kann schon bald soweit sein.
Das käme jetzt sehr unerwartet. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Spitzenkandidaten vor mir. Ja, also ich glaube jetzt wirklich so die vegane Ernährung ein bisschen mehr in die Gesellschaft integrieren, in Form von, dass es jetzt in öffentlichen Institutionen, also in der Mensa und wo auch immer, dass es viel mehr vegane Angebote einfach gibt. Also ich glaube, viel scheitert es jetzt nicht unbedingt an dem, dass die Leute jetzt nicht wollen. Ich glaube, wenn man denen so ein bisschen mehr Angebote an die Hand gibt, macht man es vielen schon viel leichter.
Und
ich
glaube, können sie mal probieren und so, ne?
Genau, also wirklich, also die Einstiegshürde einfach zu senken.
Also alle, die ihr euch da draußen jemals über Renate Künast Veggie Day aufgeregt haben, wenn Martin Ulrich erstmal Bundeskanzler ist, dann ist aber richtig was los.
Die Veggie Week.
Veggie Life. Lieber Martin, das hat ganz viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge gelernt. Wir werden dich natürlich mit dieser Folge sowas von durch die Decke schießen mit dem Wahlergebnis. Schatz, hast du noch eine Frage?
Nö, aber ich bin ganz angetan.
Super, schön, dass du da warst.
Ja, danke für eure Einladung, hat mich auch sehr gefreut.
Gerne.
Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Podcast von Funke.